Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Roberto Saperi. Eine italienische Kindheit. Das Haus, in dem ich geboren wurde und meine Kindheit verbrachte, lag mit der Schmalseite an einer breiten Allee, auf deren gegenüberliegenden Seite sich das größte Krankenhaus der Stadt befand. Es war ein dreistöckiges Haus, das in der soliden Art vergangener Zeiten gebaut war. Zu unserer Wohnung im ersten Stock gelangte man durch ein großes Tor am Ende des Gebäudes von einer Seitenstraße der Allee aus, an der die Längsseite des Hauses lag. Die Wohnung hatte 5 geräumige Zimmer, vor denen große Balkone lagen, und die hohen Fenstertüren, die auf diese Balkone führten, waren nach der typischen Art dieses Teils von Sizilien von weißem Sandstein eingerahmt. Das Schlafzimmer meiner Eltern lag am Ende eines langen Korridors. Es war das Eckzimmer und hatte deshalb 2 Balkone, von denen einer zur Seitengasse, der andere zur Allee hinausging. An einem der milden Winternachmittage, wie sie in Sizilien üblich sind, als ich gerade auf dem Hauptbalkon des elterlichen Schlafzimmers herumlümmelte und die Passanten auf der Allee beobachtete, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Vom Trottoir aus befestigte plötzlich jemand einen langen, mit einem metallenen Haken versehenen Stab am eisernen Balkongeländer und schwang sich daran mit athletischen, geradezu akrobatischen Bewegungen allein mit der Kraft seiner Hände hinauf, setzte über das Geländer hinweg und sprang auf den Balkon. Aus der Uniform, die er trug, schloss ich, dass es sich um einen deutschen Soldaten handeln musste. Es muss Ende des Jahres 1940 gewesen sein, 5 oder 6 Monate, nachdem das mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbündete faschistische Italien, Frankreich und Großbritannien den Krieg erklärt hatte. Vor kurzem waren einige deutsche Militäreinheiten in Sizilien eingetroffen, um die Italiener, die mit geringem Erfolg von der Kolonie Libyen aus in Nordafrika gegen die Briten kämpften, zu unterstützen. Zwischen Sizilien und Nordafrika besaßen die Engländer, die Ägypten besetzt hatten, mit der Insel Malta einen schwer befestigten Luft- und Flottenstützpunkt, von dem aus sie den Kanal von Sizilien kontrollierten. Die sizilianischen Städte bombardierten und die Seeverbindung nach Afrika immer schwieriger machten. Da es den Italienern nicht gelang, diesen bedrohlichen englischen Stützpunkt zu neutralisieren, beschlossen die deutschen Verbündeten, ihnen zur Hilfe zu kommen. Zunächst schickten sie nur ein paar Luftgeschwader, die Malta bombardieren sollten. Als sie dann seit Februar 1941 mit dem von General Erwin Rommel befehligten Afrikakorps auch in den Nordafrikanischen Krieg eingriffen, um die Italiener aus ihrer bedrängten Lage zu befreien und zu versuchen, die Engländer aus Libyen zu vertreiben, kamen dazu auch Landtruppen nach Sizilien. Eine kleine Gruppe dieser Soldaten, die auf dem Durchmarsch waren, sieht man auf dem Foto unter den Palmen des Giardino Pubblico von Catania. Wenige Meter links von unserem Haus lag auf der anderen Seite der Allee eine große, burgartige Villa mit einem zinnenbesetzten Turm. Sie war kurz vor meinem Erlebnis mit dem Eindringling beschlagnahmt worden, um dem deutschen Kommando als Sitz zu dienen. Auf dem Schulweg kam ich 2-mal am Tag an dieser Villa vorbei, aber durch die eisernen Gitterstäbe des Tors konnte ich hinter den hohen Mauern, die den Park mit den großen schattigen Bäumen umgaben, nur 2 Wachtposten erspähen. Manchmal sah ich ein Auto hinein- oder hinausfahren, aber die zweifellos wichtige Person darin konnte ich nie erkennen. Das Geheimnis von Villa und Auto wurde also jeden Tag interessanter. Der deutsche Soldat, der auf unseren Balkon gestiegen war, offenbar ein Pionier, sollte eine Telefonleitung am Geländer befestigen, um den Sitz des Kommandos mit dem nur wenige Kilometer von der Stadt entfernten Flughafen zu verbinden. Als er mit seiner Arbeit fertig war, bat er mich mit Gesten und ein paar Brocken Italienisch, ihm den Weg zum Ausgang zu zeigen. Ich führte ihn durch den langen Flur an den anderen Zimmern vorbei bis zur Eingangstür, durch die er die Wohnung verließ, die Treppe hinunterging, aus dem Tor schritt und über die Seitengasse zur Allee zurückkehrte. Hier nahm er den Stab mit dem Haken wieder an sich, an dem er hinaufgeklettert war, und fuhr fort, das Kabel an den anderen Häusern zu befestigen. Dieser Soldat war der erste Deutsche, dem ich in meinem Leben begegnete, der erste, den ich von nahem sah und mit dem ich ein paar Worte gewechselt habe. Sein athletischer Sprung, mit dem er von der Straße aus in unser Haus eingedrungen war, machte mir aus zweierlei Gründen tiefen Eindruck und setzte meine kindliche Fantasie in Bewegung. Einmal, weil er, um auf den Balkon zu gelangen, keine einfache Leiter, sondern diesen merkwürdigen Stab benutzt hatte, der mich an ein Zirkusgerät erinnerte. Dann, weil er diesem Mittel entsprechend gleichsam wie ein Akrobat aufgetreten war, ähnlich wie jener Trapezkünstler, den ich vor kurzem noch im Zirkus bewundert hatte. Ich muss gestehen, dass ich einer solchen, wenn auch unangekündigten Begegnung mit einer gewissen kindlichen Erwartung entgegengesehnt hatte. Geschürt hatte sie meine Mutter mit ihren oft wiederholten Erzählungen von der wundersamen Reise meines Großvaters nach Deutschland. Mein Großvater mütterlicherseits exportierte Zitrusfrüchte nach Deutschland, Apfelsinen, Zitronen und Mandarinen, und beschloss eines schönen Tages zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, seine deutschen Kunden zu besuchen. Er packte etwas Wäsche in ein großes, buntes Tuch und stieg mit diesem leichten Gepäck in den Zug nach München. Bei der Rückkehr erzählte er die wunderbarsten Dinge. Am Bahnhof in München hatte ihn der deutsche Handelsvertreter erwartet, der während des ganzen Aufenthalts für ihn dolmetschte und ihn mit den Kunden bekannt machte, die ihn sehr herzlich empfingen. Von den deutschen Sitten hatte ihn vor allem die Art, wie das Bett in seinem Hotel gemacht war, beeindruckt. Er erzählte, dass die Deutschen nicht auf, sondern unter der Matratze zu schlafen pflegten, denn er hatte das dicke Federbett für eine solche gehalten. Er war auch einmal zum Essen allein in einen Gasthof gegangen, wo ein schwarzbefrackter Ober ihm sehr zeremoniös die Speisekarte vorgelegt hatte. Mein Großvater nahm sie in die Hand und ging aufmerksam die Preise durch. Auf die aufgeführten Speisen achtete er nicht, denn er konnte zwar lesen, verstand aber kein einziges Wort Deutsch. Da er ein wenig geizig war, oder vielleicht war ihm auch im Augenblick der Wechselkurs zwischen Lira und deutscher Mark nicht präsent, zeigte er auf die Speise ganz unten auf der Karte, die am wenigsten kostete. Der Ober zuckte nicht mit der Wimper, ging zur Küche und brachte ihm kurz darauf zu seiner Verblüffung ein Stück Eis. Ein anderes Mal verließ er das Hotel ebenfalls ohne Begleitung und verirrte sich, bis ihn ein Polizist auflas und auf die Wache brachte, um festzustellen, wer er sei und wo er wohnte. Um sich mit ihm zu verständigen, wurde ein Dolmetscher geholt, aber der Großvater konnte sich auch diesem nicht verständlich machen, denn er sprach nur Sizilianisch und kein Italienisch. Die Polizei musste also nach einem Sizilianer suchen, und erst mit dessen Hilfe gelang es herauszufinden, wo der Großvater logierte. Es versteht sich, dass all diese Geschichten mich schon früh auf die Deutschen und Deutschland neugierig gemacht hatten. Ein merkwürdiges Volk, das unter der Matratze schlief.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.